Diese Folge wird präsentiert von Wie ist die Lage? Dem wöchentlichen Schlagzeilen-Podcast mit Lars Meier und prominenten Gästen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag um 12 Uhr und jeden Samstag um 11 Uhr bei Ahoi Radio. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wie ist die Lage? Der Rückblick und Ausblick auf die Woche in Hamburg. Mehr Hamburg-Nachrichten braucht man nicht. Willkommen in unserem Bestattungsladen auf St. Pauli. In diesem Podcast erzählen wir von besonderen, merkwürdigen und manchmal auch humorvollen Begegnungen in unserem Bestattungsladen auf St. Pauli und sprechen über den Tod, das Sterben und die Trauer. Neulich im Bestattungsladen, der Podcast, der Licht ins Dunkel bringt.
Renske, wie viele Totenköpfe soll Carolina jetzt eigentlich mitbringen, wenn sie das nächste Mal in Mexiko ist?
Ich weiß es gar nicht, wie viel es sind. Ich befürchte, sie muss einen leeren Koffer mitnehmen, um die alle einzupacken, ehrlich gesagt. Wir haben ja zwei von ihr bekommen. Mhm. Ich glaube, einen echten und einen etwas weniger echten. Ich weiß es nicht so ganz genau. Der eine Totenkopf ist so ein richtig schwerer, ich weiß gar nicht, aus welchem Material der ist.
Ich will jetzt Ton sagen, aber das ist es nicht. Wahrscheinlich Keramik.
Mhm. Und der andere ist ein bisschen leichter, ja. Da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Genau, es ist ein Ehepaar. Und dieses Totenkopfpärchen hatten wir eine Zeit lang bei uns im Schaufenster stehen, weil die auch einfach toll aussehen und sehr viel hermachen. Und wie oft wir darauf angesprochen wurden, woher die kommen und ob die wirklich die echten aus Mexiko seien. Und irgendwann kam mal einer und hat gesagt, hier, ich hätte gern so welche, ich sammle Totenköpfe und könnt ihr nicht. Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir sagen Carolina Bescheid. Und dann bringt sie das nächste Mal welche mit für dich. Mhm. Und wir haben seine Telefonnummer aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir sie haben, aber irgendwo haben wir sie. Also irgendwann wird er, muss er angerufen werden.
Würdest du ihn wieder erkennen, wenn er nochmal vorbeiläuft?
Ja, er war mit seiner Tochter da.
Okay. Ja, die sind toll, die beiden. Die habe ich jetzt, wie lange habe ich die denn? 1,5 Jahre?
Mhm.
Und ich habe auch wirklich sehr darum gebeten, weil Carolina hat mich ja zur Bestatterei gebracht.
Mhm.
Einfach dadurch, dass ich sie gefragt habe, wie sie denn das macht. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in Mexiko das klar viel fröhlicher machen, aber einfach auch sehr viel schneller dankbar sind um die Menschen, die mal in ihrem Leben waren. Und sie hat ihre Mama ganz früh verloren und hat mir da eben anhand dieses Beispiels erzählt, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und sie haben sie wirklich auch nochmal durch die Stadt gefahren und sogar ins Büro gebracht, im Sarg.
Ins Büro, in dem sie früher gearbeitet hat, ist sie sozusagen auch nochmal vorbeigebracht worden. Und alle konnten sich da verabschieden.
Ja.
Oder wofür macht man das,
ja,
damit sie sich verabschieden?
Genau, alle konnten sich nochmal verabschieden. Es war so zweischneidig. Also einmal, dass sie sich verabschieden konnte, aber dass sie auch nochmal im Ort war.
Das ist eine schöne Idee. Dieser Dia de los Muertos, Dia de los Muertos, ist es ja, glaube ich, auch der Anfang November, glaube ich, gefeiert wird. Ne?
Mhm.
Und den man ja auch hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg feiern kann. Die mexikanische Community hat, glaube ich, irgendeine Kapelle ganz für sich. Oder machen sie es unter freiem Himmel? Die Kapelle 11.
Ich war da mal.
Du warst da mal.
Ja, das ist schön. Und vor allem, die machen da auch tolles Totenbrot.
Und was ist denn Totenbrot eigentlich?
Ja, das ist wie so ein süßer Stuten, aber ein bisschen fester. Also ich glaube, nicht Hefe. Und das isst man dann eben. Und das bringt man auch den, soweit ich das richtig verstanden habe, auch, man isst es auf dem Friedhof. Und das ist wirklich sehr lecker. Also man braucht noch nicht mal Butter drauf, weil es ist irgendwie süß und das ist gut.
Mhm. Und dieser Tag, der Totentag, der ist auf jeden Fall bekannt. Es gibt auch diesen Disney-Film, glaube ich. Ne?
Ich habe den noch nicht gesehen.
Coco, doch, ich habe den letztens angeschaut. Der ist richtig, richtig gut. Da geht es wirklich eben darum, dass die Toten an diesem einen Tag zurückkommen und ihre Menschen nochmal besuchen und einmal rüber gucken dürfen, ob es allen gut geht und so. Das ist nochmal so ein Begegnungstag. Das ist wirklich schön. Und es ist ja auch nicht das einzige schöne Bestattungs- oder Beerdigungsritual, was es gibt. Wir sind da in Deutschland irgendwie ein bisschen arm, was das anbelangt.
Ja, und das war ja auch so am Anfang das, was mich immer so fasziniert hat, was die anderen Kulturen, unsere Nachbarn oder andere Länder, was die machen. Und wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen gelernt, wie es bei den iranischen Muslimen läuft, dass die ja quasi den 1., den 7. und den 40. Tag haben, die so ganz wichtig sind. Aber was ich ganz cool fand, war, dass ja in diesen vollen 40 Tagen das Haus ein Trauerhaus ist, wo jeder kommen kann. Und jetzt kommt's aber. die Familie muss nichts machen, ja. Nachbarn und Freunde machen ja. das. Und das finde ich so schön, weil bei uns Deutschen wäre es wieder so, oh Gott, das muss alles geputzt werden, du hast voll den Stress, das muss ja immer wegen Snacks, alles da sein. Genau. Und da ist es so, dass es die Nachbarn und Freunde für dich machen.
Genau, die trauernde Familie mhm. darf zu Hause sein mhm. und wird von allen besucht ja. und bekocht und beschenkt. Mhm. Und genau, am 1., am 7. und am 40. Tag gehen sie zum Friedhof. Und ich glaube, am 1. wird dann wahrscheinlich die verstorbene Person dann beerdigt. Mhm. Am 7. besucht man nochmal das Grab mhm. und am 40. Ja. 40 Tage ist ja auch so ein bisschen irgendwie eine biblische Zahl, glaube ich.
Es sind immer wieder die 40 Tage.
Ja,
ne?
So ganz genau muss man nochmal nachschauen, woher das kommt. Das weiß ich aber auch nicht so ganz genau. Aber dieses zusammen Zeit verbringen, zusammen essen, trinken, das ist in ganz vielen Kulturen verbunden, mhm. auch mit dieser Trauer, mhm. als ob Essen so ein bisschen heilt oder das Zusammensein ist es wahrscheinlich auch. Ich weiß, dass in Albanien und in Rumänien werden an bestimmten Tagen, glaube ich, und auch an den Geburtstagen der Verstorbenen, da zieht man dann zum Friedhof zusammen und macht ein Picknick auf dem Grabstein. Mhm. Die haben ja auch diese steinernen Gräber, die haben mhm. nicht wie hier bei uns mit Untererde oder ne, mit mhm. so einem hohen Grabstein, sondern das ist dann so eine Granitplatte, die da mhm. meistens drauf liegt. Und da setzen sie sich dann einfach drauf, dann wird da sozusagen der Tisch auf diesem Grabstein gedeckt und dann setzen sich alle drumherum und essen, trinken, freuen sich, mhm. erinnern sich nochmal, stoßen nochmal drauf an. Und das hat sowas Fröhliches, ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es hat sowas Grundpositives und das ist das, was ich daran schön finde.
Aber das ist doch eigentlich die gleiche Idee wie in Mexiko, weil mhm. darum geht es ja darum, sie natürlich nicht zu vergessen, aber auch einfach dankbar zu sein, dass man diese Menschen im Leben hatte. Mhm. Also ich meine, ist doch scheiße, dass meine Mama jetzt tot ist, aber das war meine Mama und nicht irgendeine andere Hexe. Mhm. Also mhm. ja, und hast du das nicht auch hier erlebt, dass eigentlich auch bei muslimischen oder muslimisch angehauchten mhm. Datteln gereicht genau. werden, um diese Bitterkeit um ja. zu vertreiben? Genau. Das finde ich eigentlich auch total nett.
Ich bin mal zufällig in eine muslimische Bestattung reingerutscht. Eigentlich machen wir das gar nicht. Mhm. Es gibt extra muslimische Bestattungsunternehmen in Hamburg, die muslimisch bestatten und auch genau wissen, wie das geht und welche Rituale da eingehalten werden müssen. Es gibt die rituellen Waschungen. Muslime dürfen im Leintuch beerdigt werden, müssen nicht im Sarg. Mhm. Das muss Richtung Mekka ausgerichtet werden. Also es gibt da ganz viele Regeln und die wissen genau, wie sie eingehalten werden müssen. Und durch Zufall, weil so ein bisschen die Familienverhältnisse so ein bisschen quer waren und jemand mhm. anders uns beauftragte, stand ich auf einmal mitten auf einer muslimischen Bestattung.
Aber es war im Sarg, ne? Es war nicht
Leintuch. Es war im Sarg. Nee, es war im Sarg. Ich glaube, es waren auch albanische Muslime oder also in Richtung Osteuropa. Aber es stand auf einmal ein Imam vor mir mhm. und hat mir Datteln gereicht und Wasser. Also es gab so für alle was zu essen mhm. und zu trinken, mhm. weil aber auch die Beisetzung an sich, also wir standen sehr, 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 sehr lange am mhm. Grab und das war auch, ich war ganz froh, weil ich bei einem Kapellenwärter gelandet war, mhm. also dem Begleiter vom Friedhof, der das schon kannte mhm. und ich war natürlich ziemlich ratlos, was da mhm. jetzt irgendwie passiert und womit ich jetzt irgendwie rechnen muss und der kannte das aber schon ganz gut und meinte, oh ja, das dauert jetzt, das kann gut und gerne jetzt eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden dauern und vor allen Dingen ist es so, dass die den Verstorbenen nicht alleine zurücklassen. Also die sind am Grab und setzen sich teilweise sogar mit den Beinen. Also sie lassen die Beine ins Grab mhm. baumeln. Mhm. Also sie sitzen am Rande des Grabes und beweinen nochmal die verstorbene mhm. Person. Und sie sind auch die ganze Zeit dabei, wenn das Grab geschlossen wird. Das mhm. ist eigentlich in unserer deutschen Friedhofstradition überhaupt nicht üblich.
Das ist man, so technisch, schauen Sie sich das nicht an.
Das ist so technisch, genau, da wird man immer weggeschickt und soll da nicht hingucken. Ich bin da immer total gerne dabei, mhm. weil ich das auch sehr berührend finde, mhm. wenn der Sarg, also wenn man jetzt wirklich mal eine Erdbestattung hat, wenn dann das die Erde so auf diesen Sarg fällt und es mhm. ist wirklich technisch, also es ist großes Geschütz, wenn man das so sagen will, ein Bagger kommt und ja. Noch ein anderes. Irgendwie noch ein anderes Gerät.
Ja, klar, weil der Bagger und dann kommt noch dieses andere Gerät, das auch wieder diese Teile, die ja links und rechts in dieser Gruft ja. sind, was sind das? Begrenzung?
Gestell. Also Gestelle. Es ist so ein Gestell rein in die Erde ja. gerammt worden und das muss wieder rausgeholt werden mhm. und dann wird es geschlossen. Und dabei sind wir nach der deutschen Tradition nie dabei. Also das kriegen wir nicht mit. Und in der muslimischen Tradition ist man aber dabei. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil da muss so ein Sicherheitsabstand eingehalten mhm. werden eigentlich. Und da kommen dann die deutschen Regelungen und Gesetze yeah. wieder rein. Und dann muss die Trauergemeinde wieder so ein Stück zurücktreten. Und dann tun sie das nicht so richtig. Das war auch in diesem Fall, dann hat lange gedauert, bis die wirklich den Zentimeter noch zurückgegangen mhm. sind. Aber sie haben es gemacht. Und also das war, fand ich, ein ganz schönes Miteinander. auseinander, weil die haben, sind so ein bisschen entgegengekommen und der deutsche Friedhofswärter hat das aber auch entsprechend irgendwie, hat da Freiräume gelassen, damit sie so ihre Tradition zu Ende bringen können. Das war sehr schön. Ja. Und dann gibt's natürlich noch so Traditionen, die sind für uns nicht so richtig nachvollziehbar.
Ach, weiß ich nicht. Meinst du Sulawesi?
Ja.
In Indonesien, das finde ich ja, weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Aber da ist es ja so, wenn jemand stirbt, dann muss die Familie ihnen eigentlich ein schönes, großes Häuschen bauen. Und manchmal haben sie aber die Möglichkeiten nicht. Das heißt, der Verstorbene wird, wir würden jetzt sagen, einbalsamiert. Und manchmal bleibt er dann erst nochmal in dem Haus. Also manchmal schlafen sie sogar noch jahrelang mit ihm in einem Bett oder er sitzt in der Ecke an einem Tisch, bis sie genügend Geld haben, dieses Häuschen zu bauen. So, und wenn er das Häuschen hat, dann kommt es darauf an, in welcher Region wir uns dort befinden. Manche machen das jedes Jahr, manche nur alle drei, manche alle sieben Jahre. Holen sie diese Verstorbenen wieder raus und geben ihnen neue Kleidung. So. Und ja, sie sind irgendwie einbalsamiert und behandelt, nichtsdestotrotz verwesen sie, ja. Also, und auch das ist für sie völlig normal. Das heißt, sie holen sie raus aus ihrem Häuschen, dann stellen sie sie erstmal in die Sonne, warten, bis der Geruch vertrieben ist, dann ziehen sie sie aus, dann bekommen sie neue Kleidung und dann machen sie Fotos mit ihnen. Dann stecken sie ihnen teilweise Zigaretten in den Mund und dann machen sie Fotos. Und teilweise mit der ganzen Familie. Also auch wenn Kinder verstorben sind, auch die sind mit auf dem Foto. Lebende Kinder sind auch auf dem Foto. Es gibt Gruppenfotos, wo ein Gewusel zwischen verstorben und lebend auf dem Foto ist. Und das ist völlig normal für sie. Völlig normal.
Krass. Also ich mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Obwohl ich das, also als ich das erste Mal so ein Foto gesehen habe, habe ich auch erstmal gedacht, okay, wer ist jetzt hier der Verstorbene auf dem Foto? Man konnte es gar nicht so richtig sehen. Es ist absolut befremdlich, aber wenn man sich da mal so versucht reinzudenken, dann ist das ein Umgang mit dem Tod und den Verstorbenen, der eigentlich schön ist. Weil sie immer noch weiter Teil der Familie sind. Man vergisst halt wirklich nicht. Man, ja, man lässt sie da nicht liegen.
Also das Rausholen finde ich gut. Was ich befremdlich fand, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe, dass die Verstorbenen, bevor sie eben in ihr Häuschen ziehen, wirklich noch am Küchentisch oder da hinten sitzen. Also dass sie mit den einbalsamierten Verstorbenen leben. Da habe ich gedacht, das ist dann aber auch ein bisschen schwierig.
Ja gut, aber das ist ja dem Umstand geschuldet, dass da vielleicht am Anfang nicht genug Geld ist und man dann eben warten muss, bis man das, das entsprechende Häuschen. Das kann ich tatsächlich wieder gut nachvollziehen.
Und das willst du Oma in der Ecke haben wollen?
Naja, wenn sie gut einbalsamiert ist und nicht vor sich hin modert, warum nicht? Aber diese Tradition dieser Fotos, die gibt es ja auch bei uns. Also dieses aus dem viktorianischen Zeitalter, wo es, das haben glaube ich alle schon mal gesehen, diese sepiafarbenen Fotos mit so steif und ernst daherblickenden Menschen nebeneinander, alle schön ausstaffiert. Natürlich, Fotos waren zu dem Zeitpunkt einfach auch noch eine ganz besondere Sache, teuer und haben viel Zeit in Anspruch genommen. Und da weiß man auch immer gar nicht auf den ersten Blick, wer jetzt verstorben ist und wer nicht verstorben ist. Ne? Aber ich denke, diese Fotos wurden ja gemacht zu einem Zeitpunkt, bevor dann beigesetzt wurde. Ne? Ja. Also diese Menschen, die Verstorbenen, wurden nicht jedes Mal wieder rausgeholt. Und da ist man dann doch auch immer echt überrascht, wie gut die aussehen. Also da sieht man tatsächlich, finde ich, sehr, sehr wenig Zeichen, dass sie verstorben sind von Verwesung, wenn man es denn mal wirklich mal, ne? Also das, was uns ja allen irgendwie dann passiert, wenn man stirbt. Also das ist schon ganz interessant.
Ja, das sind die ganzen alten Traditionen. Dann gibt es ja auch neue, die sich die Menschen überlegen. Und da bin ich noch gar nicht so lange her drauf gestoßen, auf das Windtelefon.
Ja.
Das Windtelefon wurde nach dem Tsunami 2011 erfunden, ins Leben gerufen. Auf jeden Fall hat ein Mann in seinem Garten, es war das erste, stand auf dem Privatgrundstück, ein altes Telefon installiert, um mit den Verstorbenen zu sprechen, zu kommunizieren, also irgendwie mit ihnen in Verbindung zu treten. Und dann wurde über ihn berichtet und dann wurde es groß und dann hat er das auch für alle anderen zugelassen. Inzwischen gibt es ganz viele Windtelefone auf dieser Welt. Und man kann dann einfach an dieses, ja, im Grunde genommen alte, stillgelegte Telefon treten und versuchen mit seinen Verstorbenen.
Ja, er hat ein Buch dazu gelegt, ne, dass man Gedanken aufschreiben kann. und dass man so vielleicht auch noch weiter kommunizieren kann. Es ist so ein bisschen, das erinnert mich immer, es gibt auf dem Friedhof Ohlsdorf das Kolumbarium, also ja. Die Kapelle 8 ist auch gleichzeitig ein Kolumbarium. Und wenn man da reingeht, dann sieht man ganz, ganz alte Urnen. Mhm. Also die müssen schon alle über 100 Jahre teilweise alt sein.
Die sind riesig.
Die sind riesig, die sind meistens aus einem Metall und die sind auch teilweise wirklich nicht mehr gefüllt. Das muss man auch mal sagen. Also das verfliegt tatsächlich so ein bisschen. Es ist nicht mehr da. Aber es stehen auch neue Uhren daneben. Und was mich dann eben an dieses Windtelefon erinnert, ist, dass es davor so ein Buch gibt im Eingangsbereich, wo man nachlesen kann, wie oft diese Urnen oder manche dieser Verstorbenen dort besucht werden. Also dass dort wirklich Kinder, Partner, Freunde teilweise wöchentlich vorbeikommen und einfach aus ihrem Leben erzählen. Und wie als ob sie ihren Verstorbenen, genau, in einem Zwiegespräch mit ihren Verstorbenen treten können. Allein nur durch dieses Buch, was ich sehr, sehr berührend finde.
Das ist süß.
Ja.
Och.
Na und wann fährt Carolina jetzt irgendwie nach Mexiko und wann bringt sie uns ihre ganzen Totenköpfe mit?
An Weihnachten natürlich, also die Familie plant wieder. Ja, also.
Bis dahin nehmen wir noch Bestellungen.
Genau, das heißt im Januar 26 haben wir wieder mehr Totenköpfe.
Neulich im Bestattungsladen ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Ahoi Radio.